Nächstes Kapitel ist die Präzisierung der Daten. Zwecke, Daten, Anweisungen. Präzisierung der Daten ist unser zweiter Aspekt. Ja, einige der Dinge haben wir schon im Zusammenhang mit Probe behandelt. Ja, und hier werden wir etwas formaler und beschreiben sozusagen die ganze Vielfalt von Datentypen und Operationen auf Datentypen, die in Sprachen gängig sind, ne, auf einer relativ abstrakten Ebene, losgelöst von einer konkreten Programmiersprache. Worum geht es bei der Präzisierung von Daten? Alle Programmiersprachen stellen Datentyp-Baukästen zur Verfügung, mit denen sie also die reale Welt irgendwo in Daten pressen können und damit für einen Computer handhabbar machen können. Das Interessante ist eigentlich, dass dieses tatsächlich funktioniert. Ne? Also, dass sie sozusagen die gesamte Welt in so einem kleinen, mit so einem kleinen Datentyp-Baukasten beschreiben können. Und dass das funktioniert, das liegt eben an der genialen Idee, Daten zu Typen zusammenzufassen. Na, man kann eigentlich dieses Problem auf zwei verschiedene Arten angehen. Na, man kann eben diesen Datenbrei sozusagen, den Sie in Ihrer Umwelt finden, den können Sie einfach hernehmen und versuchen, den so wie er ist, praktisch in die Maschine abzubilden. Na, das ist eine Möglichkeit und manche Programmiersprachen machen das auch tatsächlich so. Ja, die kennen also irgendwie keine Systematik. Die nehmen die Daten so, wie sie kommen, den Datenbrei so, wie er kommt und modellieren den in der Maschine. Und die zweite Möglichkeit, die die meisten Programmiersprachen realisieren, ist, sie strukturieren die Daten und fassen die zu Klassen zusammen. Na, immer wenn man irgendwie ein bisschen systematisiert, Dinge, die gemeinsame Merkmale haben, zusammenfasst, dann wird die Welt irgendwie einfacher. Und unsere Programmiersprache und das, was wir hier jetzt im Weiteren verfolgen, ist eben diese zweite Möglichkeit. Und da gucken wir uns ein paar Grundbegriffe an. Das wesentliche Kriterium ist natürlich, oder die wesentliche Aufgabe ist natürlich zunächst mal irgendwie, wie strukturiere ich denn Daten? Ne? Nämlich alle, wenn ich jetzt sie angucke, ne, wie strukturiere ich sozusagen diesen Vorlesungssaal irgendwie, wie fasse ich da, wo finde ich da Gemeinsamkeiten? Ja? Und ich kann sagen, irgendwie die Gemeinsamkeiten sind volle und leere Sitze, ne, oder Männer und Frauen oder blaue und rote Pullover oder was immer. Ne, also irgendwie habe ich die Möglichkeit sozusagen diese Vielfalt an Daten, die jetzt so auf mich einströmt, irgendwie zu klassifizieren. Und in der Informatik hat sich als bewährt herausgestellt, dass man als Strukturierungskriterium die Operationen nimmt, die mit Daten möglich sind. Ja, also Sie gucken einfach jedes Datum an, ne, und gucken, welche sinnvollen Operationen sind mit diesem Datum möglich. Ja, und immer wenn Sie da Gemeinsamkeiten feststellen, ne, dann fassen Sie diese Daten zusammen zu einem sogenannten Datentyp. Ja, das ist die Idee der Typisierung. Ne, also die 2, die 3, die 5, die 7, ne, das sind irgendwie natürliche Zahlen, das ist schon fast eine Klassifikation. Ja, und diese Daten sind irgendwie ähnlich, ne, Sie können mit all denen immer die gleichen Operationen durchführen, ne, und deswegen fassen Sie die alle zusammen. Ja, und irgendwie andere Gegenstände, meinetwegen, ne, so eine Folie hier, ne, die besteht irgendwie aus Texten. Texte sind Zeichen, unterschiedliche Zeichen, die ich da habe, ne, die haben auch irgendwie Gemeinsamkeiten, die fasse ich also auch zusammen zu einem Datentyp. Und diese Typisierung, die hat gewisse Vorteile und deswegen hat sie sich so durchgesetzt. Sie erleichtert nämlich die Manipulation von Daten. Und insbesondere sorgt sie für Sicherheit. Ne, wenn jetzt irgendeiner mit einem Datum versucht, Blödsinn zu machen, ja, dann fällt das sofort auf. Ne, das Datum 7 ist nicht geeignet dazu, meinetwegen verknüpft zu werden oder senkrecht geteilt zu werden oder ich weiß nicht was, verdoppelt zu werden oder sowas zu einer 77, sondern es ist nur geeignet dazu, irgendwie arithmetische Operationen zu verwenden. Und damit können Sie eben sicherstellen, dass mit Daten nur sinnvolle Operationen durchgeführt werden. Und diese Überprüfung ist sogar noch so geeignet, dass Maschinen sie automatisch durchführen können. Das heißt, wenn Sie also mit Daten unsinnige Operationen durchführen und Sie sind an die falsche Programmiersprache geraten, ne, an den falschen Compiler, ne, dann lässt er Sie nicht durch damit kommen. Ja, das ist der Vorteil. Also die automatische Überprüfung durch Übersetzer wird ermöglicht, dadurch, dass sie Daten typisieren. Jetzt müssen wir definieren, was ein Datentyp ist. Das haben wir hier in dieser Definition niedergelegt. Na, da sehen Sie gleich schon die Zweiteilung und die Art der Kategorisierung. Ein Datentyp, oder wir sagen auch häufig einfach nur Typ, D, besteht jetzt aus einem Paar von zwei Mengen. Das eine sind die Werte, das andere sind die Operationen. Ja, und dadurch, dass Sie jetzt die Operationen an diese Werte dran geklebt haben, ja, dadurch haben Sie diese typische Datentypisierung, diese operationale Typisierung von Daten realisiert. Also W ist die Wertemenge, R ist die Menge von Operationen, die auf W definiert sind oder sinnvollerweise anwendbar sind, kann man auch sagen. Ja, das ist also solch ein Datentyp. Elementar, der Begriff ist schon häufig gefallen. Ne? Elementar ist was, was nicht weiter zerlegt werden kann. Also wenn Sie einen Datentyp haben, dessen Wertemenge nicht irgendwie weiter zerlegt werden kann, dann sprechen wir von einem elementaren Datentyp. Und unser Datentyp-Baukasten, der hatte ja schon relativ wenige Datentypen, den wir in ProDart damals entwickelt haben, hatte relativ wenige Datentypen, mit denen wir dann operieren konnten. Hier habe ich nochmal die vollständige Liste aufgesetzt für die als elementar angesehenen Datentypen. Ne, Notationen NZR, natürliche Zahlen, ganze Zahlen, reelle Zahlen. Und dann haben wir die Menge A als Wertemenge, Menge der Zeichen. Und dann haben wir so eine Menge B als Menge der Wahrheitswerte, das kennen wir schon. Und das sind jeweils Mengen, da sind noch die Operationen nicht dran geklebt. Ja? Also die Operationen, die wir mit den Wertemengen immer verknüpfen, um Datentypen zu bekommen, die finden Sie da unten. Und wenn Sie das getan haben, dann haben Sie also so ein paar Wertemengen und Operationen. Ne? Und für dieses Paar vergeben Sie dann einen Bezeichner, zum Beispiel Care oder Text, ne? Und bezeichnen dieses Ding als Datentyp. Ja, und so haben wir diesen Datentyp, der besteht aus der Wertemenge Zeichen und einigen wenigen Operationen. Ne? Ich habe die hier nicht aufgelistet, die sind noch fast unerheblich. Und diesen Datentyp, dieses Paar bezeichnen wir als den Datentyp Char. Das steht für Character. Ja, und wenn Sie A Stern hernehmen, dann haben Sie die Wertemenge aller endlichen Folgen über A, also alle Texte. Und wenn Sie da die Operationen hinzunehmen, die mit Texten sinnvoll möglich sind, und wir hatten typischerweise immer diese Konkatenation von Texten bisher, dann bezeichnen wir diesen Datentyp, dieses Paar mit dem Bezeichner Text. Ja, und so haben wir da unten dann die natürlichen Zahlen und die ganzen Zahlen, int, ne, die reellen Zahlen real und die boolschen Werte bool. Ne, da sind die Operationen and or not und oder nicht, ja, die hatten wir auch schon mal kurz besprochen im Zusammenhang mit der Rechnerarchitektur. Häufig ist es so, dass man diese Datentypen gar nicht von den Wertemengen unterscheidet. Man weiß meist, welche Operationen mit den Wertemengen möglich sind und auch sinnvoll sind. Und deswegen unterscheidet man häufig nicht zwischen der Wertemenge und dem Typ. Das heißt, wenn wir vom Typ D sprechen, dann meinen wir manchmal nur die Wertemenge. Oder wir schreiben einfach x Element D, was ja in Wirklichkeit dann eigentlich nur geht, weil D ist ein Datentyp, denn Sie können in diesem Paar kein Element finden, sondern Sie müssen eigentlich x Element W schreiben, aber wir sagen immer x Element D. Ja, ist einfach nur eine Abkürzung. So, das sind die elementaren Datentypen. Und hier ist nochmal aufgelistet, wie Sie sich jetzt vorstellen können, diesen Datentyp-Baukasten. Ne? Ein Baukasten besteht aus ein paar elementaren Elementen. Manchmal haben Sie eine ganze Menge, also Lego-Baukasten, ne, da haben Sie viele Steine, viele gleichartige Steine, ne, aber Sie könnten auch einen Stein haben, wo Sie dann Replikation haben. Ne, wenn Sie die irgendwie vervielfältigen könnten, dann können Sie da einfach denselben Stein mehrfach nehmen, ne, und sagen, gib mir jetzt 7 davon. So ähnlich funktioniert es eben hier in der virtuellen Welt, da haben Sie die Dinge ja beliebig häufig. Und ein Datentyp-Baukasten ist jetzt nichts anderes, als dass Sie solch eine solch eine Menge Delta E haben, da unten von elementaren Dingen. Na, und dann können Sie die elementaren Dinge mit solchen Operationen KI, KJ, können Sie nehmen und die Dinge, die Sie schon mal vorher gebaut haben, die können Sie auch nehmen. Und dann fügen Sie die zusammen und kriegen irgendwas Neues. Ja? Also wenn Sie schon ein kleines Bauteil haben aus Lego, ne, und hier noch ein anderes, dann können Sie die zusammenstecken und plötzlich ist es irgendwie ein etwas größeres Haus. Ja? Und dann können Sie das größere Haus wieder mit ein paar elementaren Dingen oder mit ein paar komplexeren Dingen, die Sie vorher schon gebaut haben, einfach so zusammenstecken. Ja, so ein Datentyp-Baukasten besteht folglich aus der Nennung dieser Menge Delta E, ne, und einer Menge von solchen Operationen KI, ja, die wir Konstruktoren nennen. Und das haben wir hier nochmal formuliert. Also die Klasse aller Datentypen Delta ist dann das, was Sie sozusagen durch fortwährende Anwendung von diesen KIs irgendwie auf den Elementen von Delta E und auf schon produzierten Elementen von Delta gewinnen können. Also Delta ist die Klasse aller Datentypen, Delta E die Klasse der elementaren Datentypen. Und die KIs gehen jetzt von Delta nach Delta, Delta kreuz Delta nach Delta, ne, 2 oder 3 oder 4 solche Dinge, die können Sie zusammenstecken und dann kriegen Sie was Neues. Und diese KIs, die nennt man eben Konstruktoren. Ja. Die nehmen sich eben gewisse Datentypen und basteln daraus neue. Und ein Datentyp-Baukasten besteht jetzt eben aus diesem Paar, Delta E und K. Wenn Sie also das Elementare und die Konstruktionsvorschriften zusammenwerfen, dann ist das ein Baukasten. Ja, und jede Programmiersprache hat einen unterschiedlichen Baukasten. Manche haben solche Delta E's und solche K's und manche haben solche umfangreichen Delta E's und kleine K's oder kleine Delta E's, große K's oder alles klein, alles groß. Alle Möglichkeiten existieren irgendwie. Ja, und wenn Sie Lego angucken, so sagen wir mal über die Entwicklung, da gibt's Früher bestand irgendwie die Lego-Welt sozusagen nur aus 2ern, 3ern, 4ern irgendwie was. Und mittlerweile haben sie ja praktisch für jedes Püppchen und für alle möglichen Gegenstände einen neuen Stein. Also mittlerweile kann man da schon nicht mehr von elementaren Dingen sprechen. Also die Lego-Baukästen sind jetzt riesig geworden, weil sie unheimlich viele elementare Bausteine haben. Die Regeln sind immer noch dieselben geblieben. Praktisch das K, die zwei oder eigentlich nur eine Konstruktionsvorschrift, nämlich Dinge aufeinander zu stecken, das ist nach wie vor geblieben. Aber der elementare Baukasten, der wird dicker und dicker in dieser Lego-Welt. In der Informatik kennen wir eben sogenannte Standardbaukästen. Das ist jetzt sozusagen eine Synthese aller der Baukästen, die man in der Informatik in Programmiersprachen so vorfindet. So 7 plus 7 ist irgendwie die Schlachtzahl der Informatikbaukästen. 7 elementare Dinge und irgendwie so in der Größenordnung 7 Konstruktoren. Und der Standardbaukasten besteht aus diesen elementaren Datentypen, die ich anfangs schon angegeben habe, also natürliche Zahlen, Integer, Real, Care, Text, Bool. Das finden Sie in allen Programmiersprachen, die Sie sicher schon so kennen, wieder. Und die Konstruktoren sind vielleicht mit diesen Begriffen noch nicht bekannt. Enumeration, Restriktion, Aggregation, Generalisation, Rekursion, Potenzmengenbildung und Bildung von Funktionenräumen. Das ist unser Standard-Datentyp-Baukasten in der Informatik und mit diesem Baukasten gelingt es uns, den gesamten Datenbereich, der in der realen Welt vorkommt, irgendwie zu erfassen. Das ist eigentlich schon eine Leistung, dass Sie sozusagen alles, was in der Welt an Vielfalt vorkommt, Sie irgendwie in diesen Baukasten reinpressen können. Ja, und dann damit operieren können. Das ist schon eine interessante Leistung. Hier ist, bevor wir auf die Konstruktoren und auch die elementaren Datentypen genauer eingehen, hier ein kurzer Überblick über diese Konstruktoren nochmal. Also was ist Enumeration? Enumerieren, nummerieren, Aufzählung. Aufzählung ist so, dass Sie praktisch jetzt einen Datentyp generieren, also eine Wertemenge, indem Sie einfach sagen, dieses Element gehört dazu, dies. Und so schreiben Sie die alle hin, von denen Sie meinen, dass sie zu Ihrem Datentyp zugehören sollen. Die zählen Sie einfach auf. Das ist ein Aufzählungstyp. Restriktionen. Manchmal haben Sie einen Datentyp, der Ihnen einfach zu groß ist. Ja, da brauchen Sie nur ein paar Elemente davon. Ne? Also häufig brauchen Sie gar keine natürlichen Zahlen. Wenn Sie zum Beispiel Monate darstellen wollen, brauchen Sie nicht den ganzen Zahlenbereich natürliche Zahlen, sondern nur irgendwas zwischen 1 und 12. Ne? Dann sagen Sie also hier, nimm mir diesen Datentyp N0, ne, und schränke ihn ein auf 1 bis 12. Ne? Das ist Restriktion. So bilden Sie einen neuen Datentyp als Teilmenge. Aggregation heißt, Sie nehmen sich irgendwie Datentypen her und machen da Tuppel von. Ne, jetzt kreuzen sie die gewissermaßen, ja, und machen da meinetwegen 2 Tuppel, 3 Tuppel, 4 Tuppel, N-Tuppel von, indem sie N verschiedene Datentypen oder auch N gleiche Datentypen hernehmen, ne, und damit in dieses sogenannte kartesische Produkt gehen. Generalisation ist die andere mathematische Operation, nämlich Vereinigung. Ne, manchmal wollen sie nicht nur ganze Zahlen haben, sondern auch noch irgendwie ein paar Sonderwerte. Oder, weiß ich nicht, ganze Zahlen und blaue und Farbenwerte zum Beispiel. Ne? Alles in einer Menge drin. Ja, dann müssen Sie halt Farbenwerte generieren und Sie müssen ganze Zahlen generieren, ne? Und dann vereinigen Sie die. Ja, das ist Generalisation. Rekursion ist ein Quantensprung gegenüber dem, was wir in den 4 vorhergehenden Konstruktoren vorfinden. Rekursion sorgt für den Übergang zu unendlichen Wertebereichen. Alles, was davor ist, ist irgendwie endlich. Ne? Sie können nur, wenn Sie aufzählen und was aufzählend hinschreiben, ist es endlich. Ne? Sonst werden Sie mit dem Aufzählen nicht fertig. Aggregation, endlich viele Dinge zusammen verknüpfen, endliche Vereinigungen bilden. Ja, das ist alles endlich. Ja, mit Rekursion können Sie jetzt plötzlich sagen, ne, gib mir unendlich viele Dinge von dieser Art. Ja? Aber nicht auf einmal, sondern nur sozusagen immer endliche Teilmengen von unendlichen Bereichen. Ja? Also Sie werden nicht sagen, gib mir alle natürlichen Zahlen oder gib mir eine Folge 1, 2, 3 bis sowieso, sondern Sie werden sagen, irgendwie gib mir die Folge 1 bis unendlich, ne, in dem Bereich 4 bis 294 oder in dem Bereich 1 Million bis 5 Milliarden oder so. Ja? Also Sie haben dann einen unendlichen Wertebereich plötzlich zur Verfügung, prinzipiell, aber die Maschine erlaubt Ihnen natürlich nur endliche Ausschnitte irgendwie anzugucken. Na, aber Sie sind nicht eingeschränkt durch irgendwie eine Zahl, die plötzlich Ihnen sagt, ne, größer darfst du nicht oder irgendwie andere Bedingungen, die Ihnen irgendwo das einschränken. Also potenziell gehen Sie zu unendlich vielen Elementen über. Potenzmengenbildung ist die traditionelle Potenzmengenbildung, die man kennt, wie in der Mathematik. Und dann haben wir noch ein Konstrukt und Bildung von Funktionenräumen. Das ist irgendwie was ganz Fantastisches. Es sorgt nämlich eigentlich dafür, dass Sie auf alle vorhergehenden Konstruktoren verzichten können. Das ist nämlich der mächtigste von allen. Ja, Sie gehen also über zu Funktionen und Sie bilden mit den Datentypen, die Sie vorher irgendwie anders erzeugt haben, ne, mit den anderen Konstruktoren, plötzlich gehen Sie über zu dem Datenbereich, der Ihnen alle Funktionen als Objekte liefert, zwischen bereits erzeugten Datentypen. Ne, nehmen Sie also meinetwegen den Datentyp NAT und den Datentyp INT, ne, dann können Sie plötzlich sagen, gib mir NAT nach INT. Ne, gib mir alle Funktionen, die NAT nach INT gehen. Ja, und dann können Sie sagen, ja, gib mir ein Objekt, F, ne, und ich sage jetzt, F soll jetzt folgendermaßen sein, es soll irgendwie mal 2 rechnen. Ja. Und dann sagen Sie, F gefällt mir nicht, ne, mach mal F Kringel F, also komponiere die beiden Funktionen mal, ne, und bezeichne das als Funktion G. Ja, solche Dinge können Sie dann da machen. Das ist nur in wenigen Programmiersprachen wirklich realisiert, dieser Übergang zu Funktionenräumen, fast nur in funktionalen Programmiersprachen. Aber glücklicherweise behandeln wir ja gerade so eine in der Folgezeit und können daher mit diesen Funktionenräumen tatsächlich arbeiten. Und eine andere Eigenschaft dieser Funktionenräume ist noch folgende, dass sie nämlich wirklich alle vorhergehenden Konstruktoren eben aushebeln. Sie können nämlich jedes Objekt einfach als eine Funktion auffassen. Ne? Die Zahl 7 zum Beispiel ist eigentlich nichts anderes als eine Funktion, das ist gar kein Objekt. Ne? Das haben Sie nur noch nicht gemerkt. Ne? Die 7 ist nämlich, wenn Sie 7 sagen, dann haben Sie eine 7. Ja? Die 7 ist also irgendwas, was, sobald Sie sagen 7, stellt es die 7 Ihnen eine 7 zur Verfügung. Ja? Ne? Komische Denkweise, aber das ist Funktion. Die 7 hat keinen Parameter. Sie können da nicht sagen, gib mir so eine 7 oder so eine 7. Ne? Aber wenn Sie sagen 7, dann haben Sie eine 7 zur Verfügung. Die 7 liefert sich selbst als Ergebnis. Ja? Wenn Sie so diese Betrachtungsweise haben, dann ist plötzlich jedes Objekt, jedes Datum, was Sie irgendwie haben, ist eine Funktion und kann daher unter diesem einheitlichen dieser einheitlichen Betrachtungsweise Funktionalität auch verwendet werden. Ne? Sie können nämlich jetzt plötzlich eine 7 mit einem F komponieren oder so. Solche Dinge können Sie machen. Ja, und damit gehen Sie sozusagen in eine völlig neue Dimension über in diese Bildung von Funktionenräumen und die gestattet es Ihnen, sozusagen alles andere irgendwie zu ersetzen. Das macht man nicht unbedingt. Ne? Datentyp-Baukästen müssen nicht unbedingt minimal sein. Sie dürfen ein bisschen Luxus haben. Deswegen sagt man auch nicht irgendwie, das andere vergesse ich alle und beschränke mich nur auf die Bildung von Funktionenräumen. Aber einige Programmiersprachen machen das durchaus und das prinzipiell geht, ist eben auch eine Erkenntnis. Aber hier belassen wir es bei den 7 Datentypen, ungefähr 7 Datentypen und diesen 1, 2, 3, 4, 7 Konstruktoren und behandeln die in der Folgezeit ganz intensiv.